Ausgabe 13 des Science Busters Podcasts. Herzlich willkommen in der vierten Welle am Ende des Sommers wie damals. Inzwischen sind wir aber routiniert, haben alle gelernt, wer die besten mRNA-Rezepte kennt, wo es die coolsten Nebenwirkungen gibt und dass Kreuzimpfung nicht heißt, dass man einen Heiland am Kreuz mit der Lanze ansticht.
Ja, das wäre auch eher Akupunktur.
Willkommen zur 13. Episode unseres Podcasts, die 13. bereits produziert, aber wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Buntigam. Zum Kehraus des Augusts sitzt mir wieder gegenüber Florian Freistetter, Astronom der Herzen. Hallo.
Schönen guten Tag.
1,5 Jahre Pandemie und plötzlich spricht auch schon der Astronom über Mikroorganismen, hat aber natürlich einen Grund. Es gibt ein neues Buch, nagelneu, eben erschienen, eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen von Helmut Jungwirth und, Moment, muss ich schauen, Idee, Florian Freistetter, deine Idee?
Ja, war im Prinzip meine Idee, oder also sagen wir, es war eine Idee geboren aus dem Neid des Biologen, wenn man so sagen will. Also das Buch hat überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun, kommt auch gar nicht drin vor, also die Corona-Pandemie, kommt auch Corona so gut wie gar nicht vor. Aber das Buch ist auch schon lange vorher entstanden, also das basiert im Wesentlichen, also die Entstehungsgeschichte des Buchs basiert auf meinem vorherigen Buch, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen.
Das hast du jetzt formal im Griff gehabt, diese Geschichten mit 100 Sachen und das nächste waren die Mikroorganismen?
So, ja, das auch. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass ich schon gesehen habe, dass es ein gutes Format ist. Aber dieses Buch mit den 100 Sternen kam im August 2019 ist es erschienen und der Helmut hat das halt damals gesehen und gemeint, das ist ein cooles Buch, womit er auch vollkommen recht hat. Und er hat gemeint, sowas hätte er auch gern. Habe ich gesagt, ja, dann schreib halt eins. Das geht mit 100 Bakterien sicherlich ganz genauso wie mit 100 Sternen, weil er ist ja Spezialist für Bakterien, Hefe und Mikroorganismen. Und dann war Sommer und ich war lange Radfahren und so und habe dabei drüber nachgedacht und habe immer wieder, auch beim Bücherlesen, Podcast hören und so weiter, halt, bin ich immer wieder auf coole Geschichten gestoßen, die mit Mikroorganismen zu tun haben. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee, so ein Buch zu schreiben. Da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu erzählen und wahnsinnig spannende Geschichten, die genauso umfassend sind wie die Geschichten über die Sterne und das Universum. Und da habe ich gedacht, eigentlich sollte man so ein Buch wirklich schreiben. Und dann,
ja, aber der Helmut schon fertig?
Nein, aber dann haben wir halt irgendwie, ich habe halt überlegt, ich habe dann wirklich hingesetzt, habe mal so 5 Probekapitel geschrieben, einfach nur mal zu schauen, ob das wirklich funktioniert, wenn man es aufschreibt, was da rauskommt. Und dann, ja, wie ich das nächste Mal mit dem Verlag gesprochen habe, was er für neue Bücher machen könnte, habe ich das vorgeschlagen und die haben auch gemeint, das könnte eine gute Idee sein. Und dann habe ich den Helmut mal gefragt, ob er mitmachen will. Man muss ja kein Biologe sein, wenn ich was über Biologie schreiben will. Also das, wenn es nach dem ginge, dann dürfte auch in den Medien niemand über Politik berichten oder über Sport, weil die wenigsten davon waren früher mal Spitzensportler oder in der Spitzenpolitik tätig. Also das, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, ist ja im Wesentlichen Wissen verständlich zu vermitteln und für nur ganz wenig von dem Wissen bin ich Experte, weil man ist ja kaum für irgendwas Experte heutzutage in der Wissenschaft. Da hat ja jeder sein ganz eigenes, eingegrenztes Gebiet und für alles außerhalb ist man eigentlich kein Experte. Aber die Grundlagen der Naturwissenschaft, die versteht man natürlich trotzdem und ich hätte es allein erzählen können, aber ich wollte es nicht allein erzählen, weil der Helmut natürlich auch viel zu sagen hat und natürlich ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der dann auch drauf schaut, dass wirklich alles richtig ist, was man da hinschreibt, fachlich und den Job hat der Helmut dann natürlich bravourös übernommen, also fast schon zu bravourös, also es hat wirklich oft, so lang hat, glaube ich, noch nie jemand irgendwas korrigiert, was ich geschrieben habe, wie der Helmut dieses Buch korrigiert hat.
Ich dachte, jetzt muss aber endlich gut sein und dann ist noch was zurückgekommen.
Ja, so ungefähr, aber ich meine, das ist eh gut, das war ja das, was sein Job war, ja, also ich habe das geschrieben und er hat dafür geschaut, dass das, was ich geschrieben habe, auch wirklich alles dem Stand des Wissens entspricht und das war so, wie er sich die Arbeit gemacht hat, nicht weniger Arbeit, als ich beim Schreiben gehabt habe, also das war so die Entstehungsgeschichte und natürlich, es kommt natürlich auch Astronomie drin vor, weil Astronomie, ich sage ja immer, die Astronomie ist die Wissenschaft des Universums und gehört alles dazu, also auch die Mikroorganismen, aber in dem Fall ist es nicht nur ein Witz, sondern es stimmt auch, weil, ja, wenn man so wirklich so aktuelle Fragen, gibt es Leben auf anderen Planeten, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, ja, all solche Fragen, oder wie funktioniert es, wenn wir Menschen irgendwo anders hinfahren wollen, ja, oder hinfliegen wollen im Weltall. Also das sind alles Dinge, wo man tatsächlich sich intensiv auch mit Mikroorganismen beschäftigen muss, also auch da zwischen Astronomie und Biologie gibt es Überschneidungen, aber wie gesagt, das Buch ist weder ein rein astronomisches noch ein rein biologisches, es hat auch, wie gesagt, nichts mit Corona, mit Krankheiten zu tun, nur am Rande, weil...
Ja, nichts dagegen einzuwenden.
Ja, ich glaube, ich kann das Thema nicht mehr hören. Also das, ich will wirklich nichts mehr. Also erst mal gibt schon, haben in den letzten Monaten haufenweise Menschen Bücher über Corona geschrieben und die meisten davon schrecklich.
Eben.
Und ja, aber da habe ich keine Lust drauf gehabt. Ja, also die Hauptmotivation, der Hauptzweck des Buches, dass man zeigt, dass Bakterien, Viren und der ganze andere Kram eben nicht nur Krankheitserreger sind, nicht nur böse sind. Ich meine, böse oder gut sind sowieso nicht, ja. Aber dass sie eben nicht nur Krankheitserreger sind, die uns irgendwie Schwierigkeiten bereiten, sondern dass sie wirklich eben, ja, unsere Welt grundlegend beeinflusst haben in allen Bereichen. Also wirklich nicht nur Biologie, Medizin, sondern wirklich Politik, Kultur, Kunst, Architektur. Überall haben die Mikroorganismen ihre Finger drin, die sie nicht haben. Aber diese Vielfalt, die wollten wir eben darstellen. Und das ist dann das Buch geworden, das jetzt erschienen ist. Und es ist ein gutes Buch geworden.
Mit dir als Astronom, der jetzt auch biologisch publiziert, da machen wir gleich mal einen Skill-Check. Der Jakob hat uns eine Frage geschickt als Video über Instagram.
Hallo lieber Florian. Ich wollte fragen, können Bakterien auch in Giften leben? In irgendeinem? Danke.
Ja. Also, ich wiederhole es kurz. Können Bakterien auch in Giften überleben? Eine interessante Frage.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, weil man sie auf zwei unterschiedliche Arten beantworten kann oder auf zwei unterschiedliche Richtungen die Antwort gehen kann. Einerseits kann man fragen, gibt es Lebewesen, die mehr aushalten als wir Menschen? Ja, weil Gift ist ja jetzt, wenn man es jetzt mal so landläufig definiert, etwas, was uns krank macht oder umbringt, ja. Und die Frage ist, gibt es Lebewesen, die etwas überleben können, was uns umbringt? Die zweite Richtung, in die man da gehen kann, ist, wir wissen, dass es anderswo deutlich lebensfeindlicher ist als auf der Erde. Ja, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, wo es lebensfreundlich ist. Wir kennen nur die Erde, wo wir leben können. Auf dem Mars würden wir sterben, auf dem Mond würden wir sterben, auf allen möglichen anderen Himmelskörpern würden wir sterben. Und die Frage ist, wenn es...
Selbst auf der Erde würden wir in ganz vielen Gegenden sterben.
Genau, ja. Und die Frage ist, gibt es Lebewesen, die halt zäher sind als wir und die sowas dann überleben könnten und die dann vielleicht auch anderswo leben, wo wir nicht leben können im Universum. Also das sind diese beiden Komplexe, wo man diese Frage beantworten kann. Und allein... aus der Frage kann man eigentlich schon ein komplettes Buch machen.
Dann fangen wir jetzt einmal an mit den ersten 5 Probekapiteln und schauen wir mal, wie es geht.
Ja, also wir Menschen, wir halten viel aus, aber viel halten wir auch nicht aus. Also man kann uns durchaus mit ein bisschen guten Willen schnell umbringen. Ja. Und selbst wenn man keinen Willen hat, also auch Mikroorganismen schaffen das, sind ja Krankheitserreger, bringen uns
Dannlos,
um.
Ja. Auch wenn du nicht drüber reden möchtest, aber gerade Corona hat bewiesen, wie schnell das geht, Millionen Menschen auszuradieren.
Und wie gesagt, da gab es noch deutlich schlimmere Mikroorganismen. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, ob Mikroorganismen uns umbringen können, sondern braucht man die Temperatur über 100 Grad und dann wird schon, also in der Sauna geht's noch, im Wasser eher nicht.
Echt? Du hast über 100 Grad in der Sauna?
Nein, aber man könnte es aushalten. Also nicht lang, aber man könnte es aushalten in der Sauna. Ja, also 100 Grad heißes Wasser, das kann man nicht mehr ganz so lang aushalten. Ja, oder wenn die Temperatur zu tief sinkt. Ja, oder wenn wir jetzt in dem Wasser schwimmen, das zu salzig ist oder zu viel Säure hat. Oder wenn man uns das Licht wegnimmt oder den Sauerstoff wegnimmt. Ja, also überall dort, das halt man nicht lange aus. Aber wir wissen, dass es Mikroorganismen gibt, die tatsächlich mit solchen Bedingungen wunderbar klarkommen. Also die können leben in 100 Grad heißem Wasser und noch heißerem Wasser. Die können Kilometer tief in der Erde im Gestein leben, wo es kein Licht gibt, wo es keinen Sauerstoff gibt.
Aber kommen die wirklich wunderbar damit zu Rande oder kämpfen die halt die ganze Zeit, dass sie irgendwie über die Runden kommen?
Naja, Mikroorganismen gibt es überall. Ja. Also es gibt auch Mikroorganismen, die kann man halt, wenn man die in heißes Wasser schmeißt, dann sterben die genauso wie wir. Aber es gibt halt auch welche, die sich wirklich an alles angepasst haben, die man wirklich überall findet. Also die extremsten Bedingungen, die man auf der Erde finden kann, also fast die extremsten, so gut wie überall haben wir Mikroorganismen gefunden, wenn wir nur hingeschaut haben. Also auch wenn man denkt, da kann sicher nichts wohnen, wenn man hinschaut, hat man gefunden, da wohnt irgendwas. Ja. Und das sind die sogenannten extremophilen Organismen, die wir da entdeckt haben. Wenn jemand gern Bungee jumpt oder sowas, ist ja auch extremophil, wenn man die Extreme liebend. Ja. Und es gibt viele Mikroorganismen, die wirklich die Extreme lieben. Und das sind eben vielleicht müssen wir auch mal die Arten der Mikroorganismen erklären, weil Bakterien kennen die meisten, Viren wissen jetzt auch die meisten, dass es die gibt, aber zu den Mikroorganismen gehören dann noch viel mehr. Wir haben in unserem Buch dann eben natürlich auch so Pilze drin, die eigentlich auch Mikroorganismen sind, auch wenn sie oft größer erscheinen, aber das ist dann nicht der eigentliche Pilz, sondern quasi nur der Fruchtkörper des Pilzes. Aber
also das, was wir als Schwammerl oder Pilze sammeln und essen, wenn sie eben genießbar sind, das ist nicht der eigentliche Pilz?
Das ist ein Teil des Pilzes, eben der Fruchtkörper, mit dem er sich fortpflanzt. Ich habe im Manuskript vom Buch habe ich reingeschrieben, es sind die Geschlechtsorgane des Pilzes. Mhm. Und das hat mir dann, glaube ich, der Helmut rausgestrichen. Also darf man das nicht sagen, aber sowas Ähnliches sind es. die eigentlichen Pilze sind eben auch Mikroorganismen, also Schimmelpilze kennt man. Also es ist nicht jeder Pilz hat quasi ein Schwammerl, das aus der Erde wächst. Also mhm. Schimmelpilze sieht man ja schon, dass die deutlich kleiner sind als normale Pilze und dass die wirklich so auch so als, ja, die schon, wenn irgendwo eine Bakterienkolonie auf irgendwas wächst oder ein Schimmelpilz, das schaut quasi gleich aus. Also auch Pilze sind so, haben so kleine Sporen und Algen zählen auch zu den Mikroorganismen, die Mikroalgen. Und das sind die, die ich beim Schreiben des Buches dann am faszinierendsten gefunden habe, die Archaeen. Und das sind auch genau die meistens zu diesen extremophilen Organismen gehören.
Was sind Archaeen?
Ja, das ist interessant zu erklären, weil man kann sich jetzt so spontan nichts vorstellen unter Archaeen. Archaeon ist die Einzahl übrigens. Mhm. So ein Archaeon, wenn man sich es anschaut, schaut auf den ersten Blick aus wie ein Bakterium. Und man hat es auch ganz lange für Bakterien gehalten. Ja? Also man hat da Archebakterien dazu gesagt. Ja? Also,
das ist aber ganz was anderes.
Ja, also es hat, sie waren eine eigene Klasse von Bakterien, weil sie ein bisschen komisch ausgeschaut haben, aber man hat erst relativ spät rausgefunden, dass die wirklich was komplett anderes sind als Bakterien. Das war ein amerikanischer Biologe, Carl Woese hieß der, kennt keiner außer ein paar in der Biologie. Mhm. Die New York Times hat mal geschrieben, es ist irgendwie der wichtigste Wissenschaftler, den niemand kennt. Und nicht zu Unrecht. Also der hat damals so in den 60er Jahren angefangen zu forschen. Der wollte eben, was ist so den Stammbaum des Lebens rausfinden. Ja, also wirklich schon, was stammt von wem ab? Welche Lebewesen sind quasi die ersten auf der Erde? Wie haben sich die weiterentwickelt? Also das war damals noch recht unklar. Oder davor hat man es auch hauptsächlich durch äußere Beobachtung. Man hat dann die Viecherpflanzen angeschaut, vielleicht auch noch aufgeschnitten und geschaut, wie ähnlich die sind. Aber die Gentechnik, die Gene, die gab's, die Gene gab's schon, ja, aber die Technik, die zu untersuchen, kam damals erst auf. Und der Woese hat sich eben die Lebewesen, die Bakterien und die damals noch Archebakterien eben wirklich auf DNA, auf genetischem Niveau angeschaut, weil er gedacht hat, ja, da findet er am ehesten noch die Verwandtschaften. Ja, weil wenn man irgendwas hat, zum Beispiel, was weiß ich, ja, irgendwelche grundlegende Mechanismen, ja, dass man irgendwie DNA kopieren kann, ja, oder das funktioniert das Leben nicht. Das heißt, wenn man sich solche Mechanismen anschaut, die wirklich fundamental sind für das, was wir als Leben verstehen, dann könnte man da am ehesten die Verwandtschaften feststellen. Weil wenn das etwas ist, was alle Lebewesen haben müssen, ja, dann muss das von Anfang an da gewesen sein. Dann kann man schauen, wie hat sich das genetisch verändert. Und da hat er sich eben diese Archebakterien und die Bakterien angeschaut und festgestellt, dass die wirklich auf dieser genetischen Ebene fundamental unterschiedlich sind. Also vielleicht so wie wir, wenn wir jetzt hier Mensch anschauen und, weiß ich nicht, eine Giraffe, dann sind die zwar äußerlich, ist die fundamental verschieden, ja, aber wenn man jetzt quasi auf genetischer Ebene anschaut, dann trennt uns da nicht viel, ja, also auch wenn wir komplett anders, wir sind beides Säugetiere, wir und die Giraffen, ja, und wir sind genetisch sehr nah verwandt, wir teilen uns ganz viele Gene, also wir schauen zwar komplett anders aus, sind aber innerlich quasi sehr ähnlich.
Und bei den Archebakterien und den Bakterien ist es umgekehrt?
Genau, die schauen halt sehr ähnlich aus, obwohl wenn man einfach nur so ein einzelliges Dingens ist, dann hat man nicht viel Möglichkeiten auszuschauen. Ja, also da gibt es kein Fell oder sonst irgendwas, was die haben können. Also die haben nicht viel Variation in dem, wie sie ausschauen können. Ja, also die schauen sich zwangsläufig ähnlich, aber genetisch sind die eben komplett unterschiedlich. Ja, und das hat eben Woese festgestellt und seit damals, also es hat natürlich wie immer in der Wissenschaft, wenn es um was Fundamentales ging, lange gedauert, bis sie das durchgesetzt hat. Aber man hat jetzt eben auch die großen Gruppen des Lebens neu eingeteilt. Ja, also man trennt jetzt quasi einerseits Bakterien und Eukaryoten. Eukaryoten, das ist quasi so alles.
Alle Mehrzähler, oder?
Ja, also im Prinzip so Pflanzen, Tiere, Pilzen, also wir Menschen auch, zu den Tieren, also das ist quasi so alles, ganz viele also andere Mikroben, Amöben, also das steckt alles da bei den Eukaryoten drin. Dann gibt es eben die Bakterien und als drittes, gleichberechtigt neben Bakterien und Eukaryoten, sind die Archaeen. Und die Archaeen sind näher mit uns verwandt als wir mit den Bakterien. Also wir und Archaeen stehen uns genetisch verwandtschaftlich näher, als wir beide, Menschen und Archaeen, den Bakterien stehen.
Und Archaeen, ist das eine große Gruppe?
So wie immer bei den Mikroorganismen, man kennt viel mehr nicht, als man kennt. Also die die man identifiziert hat, die sind wirklich ja fast ein verschwindend geringer Anteil an dem, von dem wir ausgehen, dass da ist. Wir haben auch ganz viele Arten.
Ja, aber wo können die sonst noch sein?
Naja, überall. Das Ding ist, man kann heute vermutlich rausgehen, kann irgendwie die Erde umgraben und das Zeug genetisch analysieren und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unbekannte Arten finden, die man noch nicht kannte, weil es einfach so viele, also jetzt vielleicht nicht unbedingt ein unbekanntes Eichhörnchen oder sonst irgendwas oder ein Ziesel oder was immer da in der Erde lebt, aber Mikroorganismen.
Ja, Eichhörnchen leben nicht in der Erde, außer sie werden begraben.
Ja, vielleicht ist gerade runtergefallen, ja.
Aber mit so viel Schwung, dass es in die Erde abtaucht.
Aber,
oder der Maulwurf hat gerade den Hügel geöffnet, geht auf die Seite, dann kann das Eichhörnchen unter die Erde.
Vielleicht, ja. Aber das ist auch was, was ich bei der Lektüre der wissenschaftlichen Fachartikel immer wieder gesehen habe, dass dort Mikroorganismen entdeckt wurden, unter Anführungszeichen, die man eigentlich nie gesehen hat. Also man stellt sich das vor, so, ich entdecke eine Bakterie, ich entdecke ein Virus, dass ich also durchs Mikroskop schaue und dann sehe ich, aha, da ist einer, den hat noch keiner gesehen und der ist jetzt neu. Und das war früher auch so. Ja, also vor gentechnischen Methoden hat man so auch neue Mikroorganismen entdeckt. Aber heutzutage, vereinfacht gesagt, nimmt man sich eine Bodenprobe aus der Tiefsee oder sowas, jagt die durch irgendein gentechnisches Instrumentarium durch, so dass man quasi einfach alles an DNA, was da drin ist, analysieren kann, vergleicht es mit großen Datenbanken, wo man sieht, okay, dieser DNA-Abschnitt, der passt zu dem Mikroorganismus und der passt zu dem und dann kann man so quasi Listen, Stammbäume erstellen, wo man sieht, okay, die Viecher müssen da drin sein, die sind drin und dann findet man oft Abschnitte, die nirgendwo dazu passen und dann sagt man, okay, das muss offensichtlich etwas sein, was wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Ja?
Also das sieht man dann gar nicht, sondern sagt nur anhand der Gensequenz, das ist was Neues.
Genau, und dann, das ist dann tatsächlich, auch da gibt es ein Kapitel in unserem Buch drüber, wie das dann wirklich abläuft. Es ist dann wirklich schwierig oft, das kann teilweise Jahrzehnte dauern, das war bei einem so einem Archäum der Fall, bis man eben tatsächlich es schafft, im Labor dann diese Organismen tatsächlich auch heranzuzüchten. Ja, weil die natürlich, wenn man die jetzt irgendwie aus Kilometer tief vom Meeresboden raufholt, wo ganz andere Bedingungen herrschen, dann ist es schwer, das im Labor nachzustellen. Das kann oft extrem schwer sein, die wirklich in einer Form vorliegen zu haben, dass ich die jetzt wirklich unter das Mikroskop legen und anschauen kann. Also es gibt tatsächlich wahnsinnig viel zu entdecken. Auch ein anderes schönes Kapitel aus dem Buch, da Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten können das machen. Die haben da wirklich so Projekte, wo die rumlaufen und dann Phagen entdecken. Ja, also wo man quasi sucht nach Mikroorganismen, die Viren attackieren können. Und die kann man wirklich, die kann man eigentlich fast überall finden, weil die so schnell mutieren, dass man da eigentlich immer was finden kann. Also da gibt es wirklich so Studentenprojekte, wo man quasi, wenn man die Aufgabe abgibt, hat man einen neuen Mikroorganismus entdeckt. Also das ist ziemlich cool. Und deswegen, wie gesagt,
wo findet man Phagen? Weil ich habe gedacht, hauptsächlich in den Ozeanen sind die unterwegs.
Die sind überall. Also in dem Fall, in dem Kapitel, in dem Buch, da stammt sie, glaube ich, aus einer weggeworfenen Melanzani, glaube ich. Mhm. Die auf der Uni irgendwann Mistkübel geschmissen hat. Also,
und die wird analysiert und dann kommt man wieder aufgrund der Gensequenz drauf, da ist was genau drauf.
Dann kann man das so finden, ja. Mhm. Also, wie gesagt, man kann da wahnsinnig viel finden. Die sind wirklich überall und wir waren eigentlich bei den Extremophilen, ja. Also, die Archaeen, die man wirklich überall finden kann. Ja, also, die leben nicht nur in den extremen Bereichen, aber sie leben eben auch und vor allem in diesen extremen Bereichen. Um jetzt auf die Frage mit dem Gift zurückzukommen, ja. Also es gibt zum Beispiel so ein Archaeum, das auch ein eigenes Kapitel im Buch bekommen hat. Das hat den schönen Namen Pyrobaculum calidifontis. Ja, wenn man das übersetzt, heißt das Feuerstäbchen aus der heißen Quelle.
Da kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, wie es ausschaut und wo es lebt.
Ja, klingt doch, könnte auf der Speisekarte von einem Asia-Restaurant stehen. Aber tatsächlich stammt aus einer heißen Quelle, ja. Auf den Philippinen ist es gefunden worden. Und heiße Quelle, ja, so das hat durchaus, hat man noch rausgefunden, kann mehr als 90 Grad heißes Wasser aushalten. Dabei ist es noch nicht mal ein Rekordhalter. Also hat auch schon welche entdeckt, die weit mehr als 100 Grad heißes Wasser aushalten können. Was an diesem Ding, an diesem Archäon interessant ist, ist, dass es Wasserstoffperoxid unschädlich machen kann.
Das ist das, womit man die Haare bleicht. Das heißt, da kann man bleichen, wie man will. Da wird man nie Strähnchen zusammenkriegen.
Das ist so ungefähr. Also mein Wasserstoffperoxid ist natürlich nicht nur zum Haare bleichen. Das kommt halt überall vor. Sowohl wir verwenden es in der Industrie überall, aber es kommt halt auch natürlich vor. Und es ist eigentlich für so gut wie alle Lebewesen schädlich. Also das ist halt ein Stoff, den man nicht unbedingt haben will. Und deswegen haben auch so gut wie alle Lebewesen Sicherheitsmechanismen entwickelt. Also ein Enzym namens Katalase ist das. Also dieses Enzym, wenn das irgendwie Wasserstoffperoxid sieht, das besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, dann kommt das Enzym und macht aus diesem Wasserstoffperoxid Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist dann nicht mehr gefährlich. Also das haben alle Lebewesen und eben auch dieses Archäon hat diese Katalase. Und das Besondere ist aber, dass natürlich die ganzen Vorgänge im Körper oder im Lebewesen, wo auch immer, müssen halt natürlich unter den Bedingungen funktionieren, wo das Ding lebt. Ja, also es nutzt uns nichts, wenn unser Körper super bei minus 10 Grad funktioniert und bei plus 10 Grad zusammenbricht, weil die ganze Biochemie nicht mehr funktioniert, wenn wir halt in einer Welt leben, in der es meistens deutlich mehr als plus 10 Grad hat. Ja, das heißt, dieses Archäon, das eben unter diesen extremen Bedingungen bei über 90 Grad und so weiter leben kann, hat natürlich eine Biochemie, die auch mit diesen Bedingungen klarkommt. Und das ist dann äußerst interessant, nicht nur rein wissenschaftlich, sondern in dem Fall auch für die Industrie. Also auch die Industrie, die Wirtschaft interessiert sich wahnsinnig für Mikroorganismen und auch ganz besonders für diese Archäen, weil man, wenn man rausfindet, wie das Enzym zum Beispiel, diese Katalase bei diesem Archäon funktioniert, dann kann ich das vielleicht auch künstlich herstellen. Und das ist dann wichtig, wenn ich irgendwo chemische Prozesse ablaufen habe, wo ich eben Wasserstoffperoxid bei hohen Temperaturen aufspalten muss. Oder wenn ich irgendwas bleichen will, zum Beispiel im Buch erzählen wir die Geschichte von der T-Shirt-Herstellung, ja, Kleidungsherstellung. Das ist ein extrem ressourcenintensiver Vorgang, der auch weil es sehr viel Energie braucht, weil da immer viel erhitzt werden muss, da muss wieder abgekühlt werden, dann müssen oft schädliche Chemikalien beigesetzt werden. Und wenn man jetzt in der Lage ist, da Chemikalien, Enzyme zu verwenden, die wir uns quasi von den Archäen oder von anderen Mikroorganismen abgeschaut haben, dann kann das Ganze meistens deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher ablaufen. Und da gibt es diese weiße Biotechnologie, nennt sich das Ganze. Also es gibt grüne, rote und weiße Biotechnologie.
Und schwarze wahrscheinlich auch, oder?
Möglich, aber die rote, da geht es um Medizin, bei der grünen geht es um Pflanzen und weiße ist halt alles so Chemie, Industrie und so weiter. Also darüber hätte man vermutlich ein eigenes Buch mit 100 Geschichten schreiben können, weil die halt wirklich überall, Chemie taucht ja überall auf in unseren wirtschaftlichen.
Das heißt, die nächsten 20 Jahre kann man sich von dir alle zwei Jahre ein Buch mit die 100 irgendwas der Menschheit erwarten, die 100 Naturgesetze der Welt.
Es gibt kaum was, von dem es keine 100 Stück gibt und insofern lässt sich da immer viel erzählen. Aber wie gesagt, das ist ein zum Beispiel, wo eben ein Archäum in Gegenden überleben kann, wo wir nicht überleben können und wo wir auch profitieren davon, dass die das können. Und
aber wenn wir eben herausfinden, wie diese Katalase funktioniert.
Genau.
Aber solange wir das nicht herausgefunden haben, hat es das gegeben und wahrscheinlich schon sehr, sehr lang gegeben. Und wann ist es entdeckt worden?
Das muss also in den 90ern gewesen sein, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber in dem Fall, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Also wir haben ja auch ein anderes Beispiel. Da fällt mir gerade der offizielle Name nicht ein, aber es ist eine der Übersetzung. Die Übersetzung des Mikroorganismus ist rasende Feuerkugel. Das ist auch eins von denen, die es bei extrem hohen Temperaturen aushalten. Und das zum Beispiel hat im Wesentlichen die moderne Gentechnik wahnsinnig verbessert, weil auch da, wenn ich jetzt hier so Gensequenzen vervielfältigen will, zur Untersuchung, was ich ja muss, weil ein Genstück fange ja nichts an, das ist ja viel zu wenig. Das heißt, ich muss diese immer wirklich kopieren, vervielfältigen, bis ich immer genug habe, dass ich es analysieren kann im Labor. Und auch dazu braucht man eben entsprechende Enzyme und so weiter. Und auch dazu, um das zu machen, muss man die Proben immer wieder aufheizen, abkühlen, aufheizen, abkühlen. Und das halten diese Enzyme oft nicht aus und da muss ich immer wieder neue dazugeben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, aber man hat eben in dieser rasenden Feuerkugel, das hat man, glaube ich, auch auf einer italienischen Vulkaninsel, auch in über 100 Grad heißem Wasser gefunden, diesen Mikroorganismus, und der hat eben Enzyme gehabt, die das bei deutlich höheren Temperaturen können, und das hat dazu geführt, dass man jetzt quasi diese gentechnischen Vervielfältigungsmethoden, die in jedem Labor der Welt standardmäßig eingesetzt werden, ja.
Jetzt bei dem PCR-Test ja ganz viel gebraucht, oder?
Genau, das ist wirklich, also das, es gibt natürlich viele verschiedene Arten, wie man diese PCR-Methoden anwenden kann, aber diese Tricks, die wir uns da von den Mikroorganismen abgeschaut haben, haben die eben deutlich effizienter gemacht. Also das ist, wir haben schon wahnsinnig viel von denen gelernt.
Wer lässt dir denn diese blumigen Namen einfallen eigentlich?
Oh, das ist wieder, also diese Taxonomie ist eigentlich eine eigene Wissenschaft in der Wissenschaft. Also es gibt wirklich Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit der Taxonomie, wann irgendwo wie was benannt werden kann, und vor allem, dann braucht es auch immer so Musterexemplare. Es muss quasi ein Lebewesen geben, das so die Typusart ist, also die, es muss bei größeren Tieren, da muss da quasi wirklich, wenn ich jetzt irgendwie einen Vogel benennen oder sowas, da muss irgendwo im Museum auch der Vogel rumliegen, damit man das immer vergleichen kann. Und dann haben die oft dann.
Das ist blöd, wenn es nur noch ein Exemplar weltweit gibt, ja, dann kann man es nicht benennen, wenn man es umbringen müsste.
Ja, naja, meistens entdeckt man neue Arten nicht, wenn man es von außen anschaut, sondern meistens sind die dann eh schon irgendwo gesammelt und tot. Aber es ist wirklich, ich kann in den Shownotes ein Buch verlinken, wo es genau darum geht. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ich suche es raus. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch.
Rasende Feuerkugel.
Nein, da geht es um die Taxonomie. Aber das ist wirklich, das ist eine extrem, es ist ein bisschen trockene Wissenschaft, weil es halt wirklich eine sehr formale Wissenschaft ist, aber sie ist halt auch wahnsinnig wichtig. Und im Prinzip, den Namen kann man sich aussuchen, wie man, wenn man es entdeckt hat, kann man sich den Namen aussuchen. Ist natürlich an gewisse Regeln gebunden. Man, wenn das jetzt zu einer Oberfamilie oder sowas gehört, dann kann man sich einfach irgendwas komplett Neues ausdenken. Aber es wird da oft, gerade bei den Mikroorganismen, wird wahnsinnig oft umsortiert. Ja, weil man feststellt, okay, jetzt haben wir so viel Neues entdeckt und so viel Neues gelernt, jetzt müssen wir hier das komplett neu umsortieren, damit es wieder passt. Aber im Prinzip, ja, wenn man es entdeckt, dann oft nennt man es nach dem, wo man es gefunden hat oder auch nach den Personen, die es gefunden haben. Es gibt auch Mikroorganismen an Archaeen, das wir im Buch beschrieben haben. Das ist im Salzkammergut entdeckt worden. Mhm. Und das heißt Noricense oder Noricense. Ich weiß gar nicht, wie man das, du kannst Latein, wenn man das ja, mit C schreibt.
Ja, das ist umstritten, aber ich glaube wahrscheinlich in dem Fall Noricum wird man es mit K aussprechen.
Genau, also das ist das Halobacterium Noricense.
Ist aber viel, viel weniger spektakulär als rasende Feuerkugel.
Ja, und es ist halt irgendwie, Halo ist, hat Salz, also das salzliebende Bakterium aus Noricum in dem Fall. Aber es ist kein Bakterium, es ist eben auch ein Archaeum und das ist auch vor paar Jahren in den Medien, dass es vielleicht uns dabei helfen kann, den radioaktiven Müll von den Atomkraftwerken zu bewachen.
Zu bewachen? Ja. Also jetzt nichts zu vertilgen und weniger langstrahlend zu machen, sondern wie zu bewachen?
Ja, also wenn man ein Bakterium oder irgendein anderes Viech finden würde, das radioaktiven Müll essen kann, sodass er nachher nicht mehr radioaktiv ist, das wäre natürlich phänomenal, aber das gibt es tatsächlich noch nicht. Also so, das haben wir noch nicht gefunden, aber das Problem beim radioaktiven Müll ist ja, dass er radioaktiv ist und dass wir noch keine wirklich brauchbare Methode gefunden haben, wo wir das Zeug hin tun, sodass es nicht mehr gefährlich ist.
Also das heißt, das muss man über die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende vermuten.
Ja, Millionen.
Muss man es kenntlich machen, das heißt, es nützt nichts, wenn 2, 3, 4 Generationen sich daran erinnern können, wo es eingegraben ist, sondern es müssen die 40. Generation muss das auch noch wissen.
Ja, oder idealerweise tut man es irgendwo hin, wo keiner schaut, weil dann braucht man nicht sagen, wenn man es wirklich irgendwo so tief, wir graben ja nicht überall irgendwo Löcher einfach nur so, um zu schauen. Das machen wir ja nicht. Wenn man irgendwo einen Ort gefunden hat, ja, also dieses Bakterium, das hat man entdeckt in so Salzstöcken, Salzbergwerken, ja, bei Altaus See, glaube ich, hat man es gefunden. Das
also das ist bei Salzburg, Oberösterreich an der Grenze.
Genau.
Alle, die dort nicht ortskundig sind.
Und ein paar hundert Meter tief eben in solchen Salzschichten, also wo man normalerweise auch jetzt nicht irgendwie, da hüpfen auch keine Eichhörnchen rum. Also das ist auch eher eine lebensfeindliche Bedingung. Aber diese
Salz. Nicht einmal die unterirdischen Eichhörnchen.
Nein, die auch nicht. Aber diese salzliebenden Mikroorganismen, die kommen da gut klar. Mhm. Ja, und die werden oft auch, weil wenn die im Gestein leben, also leben nicht nur im Gestein, ein bisschen Feuchtigkeit brauchen die auch, aber das hat man ja da auch überall. Aber da sind halt oft andere Schwermetalle, giftige Metalle, die mögen die auch nicht. Und die haben halt Abwehrmechanismen entwickelt. Und in dem Fall, das hat man rausgefunden, weil Salzstücke ja auch meistens oder oft im Gespräch sind als Lagerstätten für radioaktiven Müll. So, und wenn da jetzt dieser radioaktive Müll ist und da doch irgendwie Wasser reinkommt, dann ist das blöd, weil dann kann das ausgewaschen werden und dann kommt es irgendwann ins Grundwasser oder irgendwo anders hin und dann ist es erst wieder da. Mhm. Also das will man nicht. Jetzt kann man aber auch nicht irgendwie ständig mit hinstellen, der aufpasst. Also man könnte schon, aber das müsste man dann ein paar Jahrtausende, Millionen Jahre lang machen und das geht eben nicht. Aber diese Mikroorganismen haben eben eine Strategie, wie sie damit klarkommen können, wenn sie in Kontakt mit so Stoffen kommen, die für sie giftig sind, ja, so radioaktiver Müll zum Beispiel. Dann setzen die Phosphat frei und das verbindet sich mit dem radioaktiven Material, sodass es nicht mehr wasserlöslich wird. Ja, das heißt, es ist dann zwar immer noch da und es ist immer noch radioaktiv, aber es fließt nicht mehr fort. Das wäre durchaus praktisch.
Ja, das ist sogar sehr praktisch. Ja. Und das ist vor ein paar Jahren in den Medien gewesen, aber dann wieder weg, weil es doch nicht so gut funktioniert.
Nein, das nicht, aber es ist halt Grundlagenforschung. Und bis jetzt gibt es ja noch, ich glaube, weltweit kein wirkliches Endlager für radioaktiven Müll. Also insofern hat man sich auch wahrscheinlich über die mikrobiologischen Strategien zur radioaktiven Müllbewachung vermutlich noch nicht so viel Gedanken gemacht.
Das steht uns noch bevor, diese vielen, vielen Tonnen mittlerweile radioaktiver Müll, die es gibt, die liegen noch alle irgendwo herum?
Ja, wo soll das denn hin? Die lösen sich ja nicht in Luft auf, oder beziehungsweise gerade radioaktiver Müll löst sich schon in Luft auf, aber er braucht halt sehr lange. Und es ist ja nicht nur der radioaktive Müll, wir haben ja auch sonst jede Menge Müll, der überall rumliegt. Also das ist ja der Müll, den wir auch weiterhin produzieren, mit dem müssen wir irgendwas machen. Bis jetzt machen wir halt nichts außer ihn rumliegen lassen und wieder was draufschmeißen regelmäßig.
Und da könnten Bakterien helfen, beziehungsweise Archaeen.
Genau. Aber es gibt ja noch andere, wir müssen jetzt einmal die Frage vom Jakob beantworten. Der wollte was wissen über Gift, ja, also Bakterien, die wirklich in Gift leben können. Und das passt tatsächlich auch zu einem Kapitel aus dem Buch, wo es um Arsen geht, das ja bekanntermaßen ein Gift ist, ja. Gerade wenn man Fan von englischer Krimiliteratur ist, dann wird Arsen eigentlich, das hat man ja früher, ich habe es auch nicht gewusst, ist in diesen Miss Marple-Romanen und so weiter, wo da überall Arsen auftaucht. Das war ja früher wirklich so ein Haushaltsladen kaufen können. Das war, und darum ist es halt ständig irgendwo verwendet worden, auch als Gift, weil es halt irgendwie, ich glaube, auch zu, weiß ich, also Unkraut oder Ungeziefermittel und so weiter, ist man ins Geschäft gegangen, hat sich Arsen gekauft.
Und man hat es ja ganz lang nicht so gut nachweisen können und das, wie soll man sagen, als Mordwaffe hat es schneller mal ausgedient gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo es leicht nachzuweisen war in den Leichnamen.
Genau. Und auch Arsen kommt eben auch in einer der Geschichten des Buches vor. Da geht es um ein Mikroorganismus mit der Bezeichnung GFAJ1. Und das ist eine Geschichte, die habe ich damals auch, 2010 ist die populär geworden, auch damals noch in meiner Arbeit als Wissenschaftskommunikator der Astronomie verfolgt, weil das hat mit einer NASA-Entdeckung, NASA-Forschung zu tun gehabt. Die NASA interessiert sich ja auch für Mikroorganismen, weil die NASA sich für die Suche nach außerirdischem Leben interessiert. Das heißt, man will wissen, wie funktioniert Leben an sich und unter welchen extremen Bedingungen funktioniert Leben und vor allem, wie funktioniert Leben noch? Ja, wir kennen Leben hier auf der Erde und auf fundamentalen Level ist das Leben immer gleich. Also wir haben alle eine DNA, ja, die aus eben den bekannten Buchstaben, diesen genetischen Buchstaben besteht. Die DNA und die grundlegenden Bausteine des Lebens sind immer die gleichen. Ja, also es ist immer Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind die Elemente, die wirklich jedes Lebewesen hat. Ich meine, wir haben noch mehr, wir brauchen noch mehr im Körper, ja. Aber diese sechs sind wirklich, nach allem, was man weiß, fundamental fürs Leben. Die Frage ist, ist das im ganzen Universum so oder ist es nur hier bei uns so? Ja, gibt es auch noch andere Arten, wie vielleicht eine DNA aufgebaut sein kann, außer aus diesen sechs Elementen? Und wenn man das weiß, dass die zum Beispiel auch aus anderen Elementen bestehen kann, dann...
Dann schaut man bei Weltraummissionen auch nach anderen Elementen?
Das nicht, aber man weiß dann zum Beispiel, okay, wenn jetzt hier die Bedingungen anderswo anders sind, dann... Und ich weiß, dass Leben auch anders sein kann. Und dann kann ich auch irgendwie anderswo suchen nach Leben. Weil momentan, wenn ich weiß, Leben muss so funktionieren wie hier auf der Erde, dann brauche ich nur dort suchen, wo die Bedingungen so sind wie auf der Erde. Wenn ich weiß, dass Leben auch unter anderen Bedingungen anders funktionieren kann, dann suche ich vielleicht auch anderswo, ja, auf Himmelskörpern, die uns jetzt noch gar nicht lebensfreundlich erscheinen würden, weil sie für uns nicht lebensfreundlich sind. Also es ist nicht unlogisch, dass sich astronomische Forschung auch mit mikrobiologischen Themen beschäftigt. Und das war so ein Fall, da hat man den Mono Lake in Kalifornien untersucht. Und das ist ein See, der einen sehr hohen Gehalt an Salz und Metallen, Schwermetallen enthält und eben auch einen sehr hohen Arsengehalt hat.
Dass wenn man dort schwimmen geht und ein paar Schluck nimmt, dann hat man es hinter sich?
So arg ist es nicht, aber... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man da schwimmen drin soll oder nicht, aber es ist jetzt nicht so so arg, dass da jetzt wirklich, wenn man da was trinkt, dass man dann sofort tot ist. Aber es ist halt mehr Arsen drin als anderswo. Und dann haben eben Forscherinnen und Forscher Mikroorganismen untersucht, und die haben gesagt, okay, wenn es dort die Bedingungen lebensfeindlicher sind, dann findet man da mit Sicherheit ein paar Extremophile und die sind vielleicht interessant. Die Ankündigung der NASA zu dieser ganzen Geschichte, die war natürlich, wie es oft bei der NASA ist, ein bisschen spektakulär bis irreführend. Ja, also man hat gesagt, man wird eine astrobiologische Entdeckung diskutieren, die Auswirkungen auf die Suche nach außerirdischem Leben hat. Und alle haben sofort natürlich spekuliert, ja, die NASA wird uns jetzt sagen, dass sie Aliens entdeckt haben und so weiter. Haben sie natürlich nicht. Aber sie haben dann eben genau diese Geschichte erzählt, die ich gerade erzählt habe, von den Mikroorganismen im Mono Lake und gesagt, sie haben da was entdeckt, was die Definition des Lebens neu schreiben oder erweitern muss. Und das war eben ein Bakterium, das in seiner DNA Arsen enthält. Ja, also nicht Phosphor, sondern Arsen.
Stattdessen, also nicht genau. Zusätzlich, sondern stattdessen.
Stattdessen. Und das war eben Arsen, wer sich erinnert, war nicht in der Liste, die ich vorhin aufgezählt habe, sondern wäre dann zusätzlich dazugekommen. Das wäre ein Hinweis gewesen, dass es eben Leben gibt, das eben auch mit anderen chemischen Elementen klarkommt und nicht nur die braucht, die wir bis jetzt immer gedacht haben, dass es braucht.
Aber wäre ein Hinweis gewesen, ist ein Hinweis, dass es nicht so war.
Ganz genau. Also es ist natürlich, wäre eine absolut spektakuläre Entdeckung gewesen. Ja, das Problem war, dass natürlich bei spektakulären Entdeckungen immer alle sinnvollerweise erstmal skeptisch sind, also zumindest in der Wissenschaft skeptisch sind und genau hinschauen. Und man hat ziemlich bald festgestellt, dass die Belege für die Behauptung jetzt nicht so gut sind, wie es die Forscherinnen und Forscher, die da beteiligt waren, gedacht haben. Ja, also in einem See, wo viel Arsen ist, kann natürlich jetzt vereinfacht gesagt, können die Proben sehr schnell verunreinigt sein. Ja, und in dem Fall war es keine unverunreinigte Probe, aber man hat eben festgestellt, dass diese Mikroorganismen tatsächlich einen höheren Gehalt an Arsen durchaus aushalten als andere Lebewesen, aber das Arsen nicht in ihre DNA einbauen. Das hat sich ziemlich bald gezeigt. Die Hauptforscherin, die Hauptautorin des Berichts, die Felisa Simone Wolf, die ist heute immer noch, der hat die Karriere zusammengehaut dadurch und die ist.
Weil sie zu schnell an die Öffentlichkeit gegangen ist und das war dann der Grund für das Ende der Laufbahn?
Ja, vor allem, weil sie auch wirklich bis heute überzeugt ist, dass ihre Forschung richtig ist. Und es gibt auch, ich habe das nicht absolut verifizieren können, aber einer der Mitautoren hat dann auch einen Bericht geschrieben über diese Forschung und ich wollte nämlich, wie ich das Kapitel geschrieben habe, wissen, was heißt denn GFAJ1? Also muss irgendein Grund muss die Bezeichnung ja haben. Und er hat dann in seinem Artikel geschrieben, dass die...
Go fuck all yourself 1?
Ja, wäre grammatikalisch, orthografisch falsch, aber in dem Fall hat sie gesagt, Felisa Wolf-Simon ist der Name und die Bezeichnung soll stehen für, weil die war halt damals noch am Anfang ihrer Karriere, und die Bezeichnung soll stehen für Give Felisa a Job. Ja, also sie hat gesagt, okay, mit diesem Ding habe ich jetzt meine Position sicher und hat sich dann eben offensichtlich nicht so rausgestellt. Aber ja,
Es ist im Wesentlichen eine Frühform von GoFundMe.
So ungefähr, ja. Aber es hat halt nicht funktioniert. Ich meine, es spricht nichts dagegen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir irgendwo auf der Erde einen Mikroorganismus finden, der tatsächlich anders aufgesetzt ist mit anderen Elementen als eben die sechs, die wir bis jetzt kennen. Es kann durchaus sein, dass überall, wo wir geschaut haben, haben wir irgendwelche extremen Viecher gefunden.
Also, aber geht sich das chemisch so einfach aus, dass man ein anderes Element einbaut? Weil die verschiedenen Elemente können sich nicht einfach beliebig miteinander verbinden. Das ergibt ja dann andere Raumstrukturen und andere Funktionalitäten.
Einfach nicht, natürlich. Also einfach ist nichts in der Chemie und der Mikrobiologie, aber es ist nicht unvorstellbar. Also es ist ja, man kann durchaus sich auch überlegen, dass es gibt auch andere biochemische Vorgänge. Also man braucht nicht unbedingt immer Sauerstoff zum Atmen. Ja, also es gibt ganz, ganz wilde Stoffwechselvorgänge in der Mikrobiologie.
Ja, wenn man auf eine Après-Ski-Party reingeht, da ist wenig Sauerstoff drinnen und wilde Mischungen zum Einatmen. Ja,
aber wie gesagt, also es ist, wie gesagt, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass das einfach irgendwo rumliegt, quasi so anderes Leben, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es irgendwo wäre, weil wir wirklich so viel noch nicht erforscht haben. Ja, also diese ganze tiefe Biosphäre, also wirklich im Gestein, kilometertief im Gestein.
Wo die Eichhörnchen wohnen.
Genau dort, ja. Da hat man gerade erst angefangen, das zu erforschen. Ja, die Tiefsee überhaupt, ja. Also es gibt so viele extreme Umgebungen auf der Erde, die wir noch nicht erforscht haben. Und wer weiß, was wir rausfinden, wenn wir dann irgendwann mal tatsächlich mal vielleicht irgendwie am Mars sind und dort Menschen rumlaufen, die Untersuchungen anstellen können oder zu anderen Himmelskörpern fliegen und dort suchen. Also um die Frage vom Jakob zu beantworten, definitiv gibt es Mikroorganismen, die in Gift leben können. Die können überall dort leben, wo wir nicht leben können. Also die gibt es überall und es ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass wir auch welche finden, die vielleicht in Umgebungen leben, die völlig lebensfeindlich für uns sind. Ja, also wenn wir irgendwo außerirdisches Leben finden in naher Zukunft, sei es jetzt irgendwie auf Mars oder auf anderen Himmelskörpern, weil Mars ist ja zwar ein guter Kandidat, aber wenn man Menschen aus der Forschung fragt, nicht unbedingt der beste Kandidat für außerirdisches Leben. Also man kann auch irgendwie auf den Saturnmonden suchen zum Beispiel oder halt ganz bei anderen Planeten, die andere Sterne umkreisen. Aber wenn wir Leben finden, also es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mikrobiologisches Leben sein. Auch auf der Erde. Leben auf der Erde gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren und die längste Zeit davon war das Leben komplett mikrobiologisches Leben. Also dass nämlich größeren Viecher oder gar Menschen aufgetaucht sind, das ist ja erst vor kurzem passiert. Ja,
ja, die Eichhörnchen hat man nicht gesehen, weil sie erst sehr spät aus der Erde gekommen sind.
Genau.
Das heißt, das haben wir in Folge 10, war das von unserem Podcast kurz besprochen, wo es um die zweite Erde gegangen ist. Aber wo wird man denn schauen? Weil man kann ja nicht beliebig weit wegfliegen im Universum, im Kosmos, sondern man muss ja einigermaßen in der Reichweite bleiben, damit man auch in Funkkontakt bleibt. Wo, auf welchem Himmelskörper wird man denn hinschauen?
Ja, also schauen kann man schon auch recht weit. Es kommt darauf an, was man sehen kann. Also wir können schon auch bei Planeten anderer Sterne was sehen, mhm, theoretisch. Also wenn da jetzt irgendwie von Algen bedeckte Ozeane wären, dann könnte man das theoretisch nachweisen. Aber
man kommt nicht so hin, genau, dass man es also überprüfen kann.
Wenn es wirklich also ernsthafte biologische, chemische Forschung geht, dann will man halt wirklich eine Raumsonde hinschicken, dann will man vielleicht sogar Menschen hinschicken, die da Untersuchungen anstellen können. Das heißt, es muss bei uns im Sonnensystem sein. Mhm. Und da ist der Mars ist ein klassischer Kandidat, aber eben auch die Monde, die großen Monde von Jupiter und Saturn sind gute Kandidaten. Und einer der heißesten Kandidaten oder kältesten Kandidaten eigentlich in dem Fall wäre der Saturnmond Enceladus.
Oder beides ist der eigentlich, oder? Heiß und kalt.
Genau. Also es ist halt ein Eismond, ja, 500 Kilometer groß, bedeckt von einer kilometerdicken Schicht aus Eis, unter der sich ein ebenfalls Kilometer tiefer Ozean aus Wasser befindet, mhm, über einem Kern aus Gestein, und das weiß man, dass es so ist, ja, also dass es diesen Ozean gibt. Und mein Wasser an sich ist schon mal ein guter Hinweis. Flüssiges Wasser, das wissen wir, ist eine Voraussetzung für Leben. Mhm. Und wir wissen auch, dass es dort vermutlich sowas Ähnliches wie unterirdische oder vielleicht nicht irdische oder unterseeische heiße Quellen geben muss. Mhm. Also auf dem Meeresboden der Erde gibt es diese hydrothermalen Quellen, wo ein paar hundert Grad heißes Wasser rauskommt. Das bringt ganz viele gelöste Stoffe, Metalle und so weiter aus dem Inneren der Erde mit drauf. Und es gibt die durchaus plausible Hypothese, dass das genau diese Orte sind, wo sich das Leben überhaupt das erste Mal entwickelt hat, an diesen heißen unterseeischen Quellen der Erde. Und wir wissen, dass es sowas Ähnliches vielleicht auch auf Enceladus das geben muss, weil wir dort Kryovulkanismus beobachtet haben.
Kryo heißt kalt? Das sind kalte Vulkane?
Im Prinzip schon mal. Vulkanismus auf der Erde heißt ja, wir haben das, aus dem die Erde besteht, wird so heiß, dass es schmilzt und dann platzt es oben irgendwie raus, mhm, vereinfacht gesagt. Ja. Bei der Erde ist es eben Gestein, das schmilzt und dann eben durch Vulkane in Form von Lava in die Luft geschleudert wird. Ja. Das ist, es gibt auch andere Arten von Vulkanismus, aber im Prinzip ist es das. Ja.
Der Kryo-Vulkan, der schießt dann Eisfontänen in die Höhe?
Im Prinzip ja, weil dieser Saturnmond ist halt im Wesentlichen besteht aus Eis. Wenn das Eis schmilzt, dann wird es Wasser und das, mhm, sprüht dann eben Wasser raus. Also es ist jetzt nicht so, dass auf Enceladus große Berge rumstehen, aus, mhm, denen Wasser rausspritzt, aber wir wissen, dass es dort Risse gibt in der Eiskruste, Spalten, und wir wissen auch, dass es dort ein bisschen wärmer ist als rundherum, also nicht so warm, dass Wasser flüssig sein könnte, aber eben doch so warm, dass da jetzt quasi so eine Art, ja, Schnee-Eismatsch rausquillt, weil vielleicht auch durch die im Eis gelösten Stoffe der Schmelzpunkt ein bisschen runtergesetzt ist, und es werden tatsächlich auch so Eisfontänen aus diesen Rissen hinausgeschleudert, und weil der Mond so klein ist, können die bis ins Weltall gelangen, und man hat auch gemessen, dass dort Methan freigesetzt wird.
Gemessen, man hat gemessen, das heißt, der Sonde war schon dort?
Die Raumsonde Cassini ist jahrelang durch Saturnsystem geflogen, hat sich alle, fast alle, also die meisten großen Monde und den Saturn selbst genau angeschaut. Ja, eine Raumsonde ist, also ein Teil der Raumsonde ist sogar auf dem größten Saturnmond Titan gelandet. Also das Saturnsystem haben wir in den letzten Jahren gut erforscht, und, mhm, Cassini ist durch Zufall, durch so eine Eisvulkanfontäne durchgeflogen und hat dann eben auch Methan gemessen. Und das ist alles sehr interessant, weil wir wissen, da gibt es Wasser. Wir wissen, irgendwas unter dieser Eisschicht muss das Eis aufwärmen, sodass eben diese Risse entstehen, dass dieser Eisvulkanismus entsteht. Also da muss es vielleicht irgendwelche solche hydrothermalen Quellen geben. Und wir wissen, da kommt irgendwo Methan raus. Jetzt kann Methan natürlich auch auf diverse chemische Arten entstehen, ohne dass Leben involviert ist.
Es könnten auch Kühe sein, die bei sehr niedrigen Temperaturen sich von unterirdischen Eichhörnchen ernähren.
Ja, eher nicht. Also Kühe sind ja nicht die Methan erzeugen, sondern es sind die Mikroorganismen in den Kühen.
Die Bakterien?
Achänen. Tatsächlich hat man bis jetzt keine Mikroorganismen entdeckt, die Methan erzeugen, die keine Achänen sind. Die das Methan erzeugen, auch in uns Menschen, mhm, das sind Achänen.
Das heißt, wenn man regelmäßig seinen Stuhl überprüft, dann findet man vielleicht ein neues Archäon?
Kann durchaus sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht so eine Art von Forschung auch fürs Buch gelesen und verworfen habe, weil ich schon so viele Themen hatte. Aber es kommt natürlich auch ein Artikel vor über Achänenarten im Menschen. Weil die Achänen, mhm, wir reden schon über Achänen, aber die sind wirklich so cool. Wir haben bis jetzt auch noch kein Archäon gefunden, das uns krank macht. Bakterien, Viren, Pilze, Algen, alle können uns krank machen, aber wir haben noch kein Archäon gefunden, das uns Menschen krank macht. Und wir wissen nicht warum. Entweder wir haben es halt noch nicht gefunden, was großer Zufall wäre, oder wir haben quasi die passende Krankheit noch nicht gefunden, weil es gibt auch viele Krankheiten, wo wir die Ursache noch nicht so genau kennen.
Oder die Archäen können das vielleicht gar nicht, oder wir sind so gut an Archäen angepasst, weil wir eben so viel näher verwandt sind mit ihnen als mit Bakterien, dass wir das nicht besser, ja, vertragen?
Wir wissen es nicht. Also da wird dran geforscht. Wir wissen, dass es so indirekte Effekte gibt. Also ein Archäon kann die Bedingungen für bestimmte Bakterien verbessern und verschlechtern, ja, mhm. durch die Anwesenheit dieser Archaeen. Und je also nachdem.
Das ist eher so ein aggressiver Feigling, der den größeren, gutmütigen Kollegen vorschickt, der soll dann hinhauen.
Ja, aber auch umgekehrt, ja. Also die richtigen Archaeen können dann eben auch dafür sorgen, dass sich die uns freundlich gesinnten Bakterien irgendwo anziehen. Also auch da ist noch so viel zu erforschen. Also Mikrobiom, Virom gibt es auch, also die Viren, die in uns leben. Und ich glaube, für die Ach, ich weiß gar nicht, ob es ein Wort gibt für die Archaeen, die uns leben. Vielleicht fällt das auch unter Mikrobiom. Aber auf jeden Fall, also das, was das Methan erzeugt in den Kühen, in uns Menschen, sind Archaeen. Und wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, Methan zu erzeugen, das nichts mit Leben zu tun hat, aber eben auch Leben, das Methan als Stoffwechselprodukt freisetzt. Und es ist jetzt nicht unplausibel, dass wir im unterirdischen Ozean von Enceladus Mikroorganismen finden könnten. Ja, wir wissen es nicht, wir waren noch nicht dort, aber es gibt Forschung von der Uni Linz, Ruth-Sophie Taubner war das, eine Forscherin von der Uni Linz, die mit Kolleginnen und Kollegen untersucht hat. Die haben im Wesentlichen die Bedingungen auf Enceladus im Labor nachgestellt und sich dann eben bekannte Arten von der Erde, ein so ein Dingens namens Methanothermococcus okinawensis, ja, das ist so ein Archäon, das eben genauso an unterirdischen, unterseeischen Quellen lebt und eben auch Methan produzieren kann, und die haben geschaut, kommt das klar mit den Bedingungen auf Enceladus, und stellt sich raus, tut es. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die da oben leben auf dem Saturnmond, aber wenn man die da aussetzen würde, dann könnten die dort wahrscheinlich überleben. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es dort vielleicht auch Leben gibt. Aber dazu müsste man halt hinfliegen und nachschauen. Und da gibt es Missionen, die geplant sind, aber es sind natürlich komplexe Missionen, weil man muss ja nicht nur hinfliegen, sondern idealerweise auch landen, und dann nicht nur landen, sondern dann müsste man sich auch irgendwie durch das Eis durchschmelzen. Dann bräuchte man quasi wie solche Unterseeboote. Es sind komplizierte Missionen, die es vermutlich irgendwann geben wird, aber noch nicht so bald.
Momentan noch nicht, weil wie wir auch in der Folge 10 erzählt haben, geht es demnächst einmal hauptsächlich Richtung Venus, und die Linzer Forscherin hat schon einen Job an der Uni Linz und hat deshalb ihre Entdeckung einen ordentlichen Namen geben können.
Wahrscheinlich.
Vielen Dank, Jakob, für die Frage. Das waren jetzt schon einige Vorgriffe aufs Buch, aber bei Weitem nicht 100. 100 Mikroorganismen ist natürlich eine hohe Zahl. In einer der ersten Rezensionen über das Buch ist gestanden, zählt alles übers Essen.
Ja, also wie gesagt, es geht natürlich ums Essen, weil die Mikroorganismen auch beim Essen eine Rolle spielen, aber natürlich bei Weitem nicht nur ums Essen. Also klassisch, wir wissen, alles, was irgendwo gärt oder fermentiert, braucht Mikroorganismen. Und natürlich ist das beim Bier der Fall, das ist beim Wein der Fall. Deswegen gibt es auch entsprechende Kapitel, die sich mit Bier beschäftigen. Ja. Und es gab eben Pasteur, den berühmten französischen Biologen, der gesagt hat, die Hefe ist ein Lebewesen und ihr Stoffwechsel, vereinfacht gesagt, macht aus Zucker Alkohol. Und dann gab es zwei einflussreiche deutsche Chemiker, die gesagt haben, das ist Quatsch. Glaubt man nicht. Das ist einfach nur ein chemischer Vorgang, der nichts mit Leben zu tun hat. Und die Hefezelle ist, das Hefe lebt nicht.
Und Pasteur hat ja recht gehabt, und die anderen haben ihn ziemlich derb verspottet, oder?
Ja, die haben da so einen Fake-Artikel geschrieben, wo sie so satirisch überzogen gesagt haben, ja, sie haben die Hefe beobachtet und die haben gesehen, wie sie irgendwie Zucker gefressen hat und dann aus ihren Genitalien, aus ihren sehr großen Genitalien, wie sie geschrieben haben, hier Alkohol rausgesprudelt haben und so. Also wirklich so, gesagt, sich lächerlich gemacht haben, im Wesentlichen über ihn.
Lustig haben sie es gemacht. Sie haben sie selber dann lächerlich gemacht, ja, auf lange Sicht, aber es, damals noch lustig.
Sie wollten ihn lächerlich machen und haben sich lustig gemacht, und ja, ist nicht gut gealtert, dieser Artikel, aber lustig zu lesen. Und wie gesagt, erst später hat man dann festgestellt, dass eben wirklich das mit der Hefe genau rausgefunden, wie das auch beim Bierbrauen ist. Und da waren die Zeiten noch anders. Also der Erste, der es rausgefunden hat, im Chemiker der Brauerei Carlsberg in Dänemark, die haben festgestellt, rausgefunden, wie man eben Hefe tatsächlich in Reinform züchten kann, was gut ist, wenn man immer wieder das gleich schmeckende Bier machen will, weil früher einfach darauf warten müssen, was halt so aus der Luft an Hefepilzen da gerade anfliegt und ins Bier fällt, vereinfacht gesagt. Wenn ich rein Formen von Hefe züchten kann, dann kann ich das Bier immer gleich schmeckend machen, und das hat der herausgefunden, wie man das machen kann, und diesen Hefestamm dann, ja, heute wird man es patentieren und niemandem geben. Damals hat es die Brauerei an alle anderen Brauereien der Welt quasi weiter verschenkt. Also Schokolade hat man, wissen die wenigsten, oder vielleicht gehöre ich noch nicht dazu, dass auch Schokolade fermentieren muss. Man muss Kakaobohnen fermentieren, damit Schokolade draus wird. Ja. Das heißt, auch da spielen Mikroorganismen eine große Rolle. Beim Kaffee spielen sie eine große Rolle. Also überall, Käse natürlich, Milchprodukte überall. Banane spielt eine negative Rolle, weil sie dafür sorgen, dass die Bananen vielleicht bald nicht mehr so vorhanden sind, wie wir sie gerne vorhanden hätten.
Aber nur deshalb, weil man halt nur noch so ganz wenige Sorten im großen Stil züchtet, oder?
Naja, eine. Und Bananen sind Klone, ja. Also es ist quasi Monokultur extrem. Die kann sich nicht anpassen, weil sie halt nur geklont wird. Also die Banane, jede Banane ist die gleiche Banane. Und wenn da jetzt ein Mikroorganismus kommt, was in dem Fall der Fall ist, ein Pilz, der die Banane angreift, dann kann die nichts dagegen tun. Und wir haben quasi die eine Banane, die Gros Michel, die so bis in die 60er Jahre ungefähr die Handelsbanane war, die ist schon weg. Und die Ersatzbanane, Cavendish-Sorte, die wird gerade quasi attackiert von einem Schimmelpilz und wir haben keine weitere Ersatzbanane mehr, was nicht heißt, dass die Bananen an sich aussterben. Es gibt doch Unmengen Bananen, wilde Bananen auf der ganzen Welt, aber die sind alle nicht geeignet, um im großindustriellen wirtschaftlichen Maßstab angebaut und über die Welt verteilt zu werden. Das heißt dann, wenn der Schimmelpilz gewinnt, dann werden Bananen seltener und teurer.
Solange sie noch billig sind, möglichst viele Bananen als Wertanlage einlagern.
Ja, könnte sich auch wieder dank der Mikroorganismen dann vielleicht irgendwie nicht auszahlen, das Ganze. Aber wie gesagt, in dem Buch geht es ja nicht nur ums Essen, das ist ein Aspekt.
Mikroorganismen, und das war vielleicht das Überraschendste, was in der Vorbereitung untergekommen ist, helfen auch beim Sprengen.
Ja, das mit dem Sprengstoff war gar nicht der Hauptgrund, aus dem ich das Kapitel geschrieben habe. Ich bin damals mit der Recherche, wollte ich was über Mikroalgen schreiben, die so dann, die haben ja auch, es gibt Mikroalgen haben ein Skelett, wenn man so will. Ja, also die haben so, je nachdem, Panzer oder Skelettstrukturen, die aus Kalkverbindungen bestehen und die bleiben halt dann übrig, wenn die sterben. Ja, also das kann dann wirklich dazu führen, dass also die Kreidefelsen von Dover, die berühmten, ja, das ist im Wesentlichen ein großer Algenfriedhof. Da habe ich halt geschaut, was es über die so zu erzählen gibt, was es da so an Forschung gibt und bin dann auf ein Ding gestoßen, das Vibrio paxillifer heißt. Das ist etwas, das tatsächlich, wenn es abstirbt, dann so eine Schicht in der Erde bilden kann, die heute Kieselgur genannt wird. Ja, so was entdeckt. Und das ist halt im Wesentlichen, wie man das.
Klingt ein bisschen wie der Name von Cousin von Siegfried in der Nibelungensage.
Ja, wahrscheinlich ist Gur irgendwas, gesteinsmäßiges, bodenkundliches, keine Ahnung, soweit habe ich die Etymologie nicht getrieben, um zu schauen, wo Gur herkommt, aber es ist auf jeden Fall so eine Gesteinsschicht, die man in bestimmten Gegenden der Welt gefunden hat, also in Nordeuropa, Norddeutschland zum Beispiel. Und eine so eine Kieselgurschicht, ja, die hat man dann, wenn die ausgegraben haben, hat man nicht wirklich viel damit anfangen können, damals, ja, also das ist jetzt übrigens so 19. Jahrhundert herum, davor hat man auch nichts anfangen können damit, aber so im 19. Jahrhundert hat man nicht wirklich gewusst, was man mit dem anstellen soll. Man hat gewusst, okay, das ist halt sehr porös, dieses Material, das heißt, man hat so was filtern können damit und man hat es eben auch als Filtermittel, als Rieselhilfe und sowas verwendet. Ja, man hat festgestellt, man kann, dass man es so als Insektizid verwenden kann, ja, weil das halt wirklich Feuchtigkeit durch die große Oberfläche extrem aufsaugt, das Material. Ja, und wenn ich das irgendwie so auf irgendwelche Insekten draufschmeiß, dann saugt das denen die Feuchtigkeit aus dem Körper und dann sterben sie ab. Also das hat man gewusst, dass man das nehmen kann, aber so einen mega Use Case hat man nicht gehabt. Aber auf jeden Fall hat dieser Kieselgur die Aufmerksamkeit von Alfred Nobel geweckt.
Ja. Weil der so viele Fliegen und Insekten im Zimmer gehabt hat im Labor, die wollte er loswerden?
Nein, aber Alfred Nobel hat ja bekanntermaßen Sprengstoff hergestellt. Ja. Damals gab es einen wichtigen Sprengstoff, nämlich Nitroglycerin, der gut gesprengt hat, aber halt
zu oft.
Ja, und der halt wirklich auch, wie gesagt, schwer zu transportieren war, weil der halt extreme, kleine Erschütterungen haben gereicht, um den halt zum Explosions zu bringen. Und ist auch wie sein Bruder ist gestorben, zum Beispiel bei so einer großen Explosion. Und Alfred Nobel hat sich eben überlegt, was man tun könnte, um einen sicheren Sprengstoff herzustellen, der genauso effektiv ist wie das Nitroglycerin. Und wie er es genau geschafft hat, ist nicht überliefert. So die Legende sagt eben, dass dieses Kieselgur eben auch als Packmaterial verwendet worden ist, um so Erschütterungen aufzufangen beim Transport vom Nitroglycerin und dass dann eben doch einmal eine Flasche mit dem Zeug zerbrochen ist, mit dieser Flüssigkeit und dann eben in dieses Kieselgurmaterial eingesickert ist und dann ja so eine gelige Masse gebildet hat, die dann eben nicht explodiert ist. Ja, also mit ziemlicher Sicherheit ist es nicht so passiert, aber irgendwie ist jedenfalls Nobel draufgekommen, dass man eben mit Kieselgur und Nitroglycerin eine Verbindung herstellen kann, die eben nicht flüssig ist, die trotzdem noch explodiert, wenn man es anzündet, aber ansonsten im Wesentlichen problemlos behandelt werden kann. Also die kann man auch die Gegend schmeißen oder sonst irgendwas, da passiert nicht viel. Und das war eben das Dynamit. Ja, und das war eben ein extrem effektiver Sprengstoff, der halbwegs leicht herzustellen war und sehr leicht zu transportieren war, mit dem er dann sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und wie er dann, dass es dann tatsächlich war, es ist dann, es gab irgendwo mal so das die Fehlmeldung in der Zeitung, dass der Nobel gestorben ist, obwohl er noch nicht tot war. Er konnte dann, war einer der wenigen Menschen, die dann seinen eigenen Nachruf in der Zeitung lesen konnten, und hat dann eben festgestellt, dass sein Tod überschrieben war, also der Kaufmann des Todes ist gestorben, weil er natürlich irgendwie Sprengstoffhersteller, also er hat zwar immer gesagt, sein Sprengstoff soll nur für Wirtschaft, Bau, Bergbau verwendet werden, aber ja, kann man natürlich auch einsetzen im Krieg, ja, und ist dann vermutlich auch passiert. Und das hat ihn dann so schockiert, dass er da quasi so als sein Vermächtnis ist, der Kaufmann des Todes zu sein, dass er sich dann in den letzten Jahren seines Lebens für andere Themen eingesetzt hat, unter anderem sehr stark für Pazifismus eingesetzt hat und dann eben auch die nach ihm benannten Nobelpreise gegründet hat, die Nobelpreisstiftung gegründet hat, um aus seinem Vermögen jedes Jahr die wichtigsten Fortschritte in der Wissenschaft und im Bereich der Literatur und des Einsatzes für den Frieden zu ehren. Ja, und das hat gut geklappt, der Plan. Also als Kaufmann des Todes erinnert man sich heute nicht mehr an ihn, sondern an den, der die Nobelpreise gestiftet hat. Aber im Wesentlichen haben auch die Nobelpreise ihre Existenz dem Tod zu verdanken, nicht nur dem Dynamit, sondern eben auch dem Tod dieser Algen, die das Dynamit möglich gemacht haben.
Das waren jetzt eine Spur mehr als diese fünf Themen der Probekapitel, die du irgendwann einmal geschrieben hast, um zu schauen, ob das überhaupt geht. Wer noch mehr wissen möchte, neben der Nobelpreis Mikroalge zum Beispiel über die Tulpenmanie, die Holland vor ein paar Jahrhunderten heimgesucht hat und was das mit Mikroorganismen zu tun hat, oder über Schimmelpilzraumfahrt oder wie man ein Algenhaus baut und vieles mehr, 100 verschiedene Mikroorganismen mit Kurzbiografien im neuen Buch von Helmut Jungwirth und Florian Freistetter, eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Ich habe schon reinschauen dürfen und es ist eine Leseempfehlung, womit wir auch beim Empfehlungs- und Ankündigungsteil unserer heutigen Podcast-Folge angelangt sind, denn nachdem das Buch fertig ist, wird es ja lektoriert. Das war, wie wir schon gehört haben, zu einem guten Teil die Aufgabe von Helmut Jungwirth. Da hat Florian Freistetter natürlich schon andere Dinge wieder auf Schiene gesetzt gehabt. Da hast du Zeit gehabt, was anderes zu machen und hast dich wieder mit einem neuen Podcast beschäftigt. Das ist jetzt der wievielte?
Wo ich selbst an der Produktion beteiligt bin, der dritte, und wo ich so sonst noch dabei bin, der fünfte.
Und der heißt wie?
Der heißt Das Klima. Da weiß jeder, worum es geht. Weil das Klima wichtig ist, es war schon immer wichtig, weil ohne das Klima gibt es gar nicht. Es ist auch wichtig für die Mikroorganismen, weil es auch von den Mikroorganismen beeinflusst wird und die Mikroorganismen uns dabei helfen können, die Sache mit der Klimakrise in den Griff zu kriegen. Das heißt, auch in unserem Buch geht es um das Klima. Aber ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema beschäftigt, wie auch bei den Science Busters. Wir haben auch ein Buch geschrieben über Klimawandel und eine Show,
mit der wir
regelmäßig auftreten. Aber ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass das wirklich das wichtigste Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann derzeit und auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben wird.
Aber es hat ja einen Anlass gegeben für den Podcast.
Genau, weil natürlich ich nicht der Einzige bin, der sich mit dem Klima beschäftigt, sondern tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt.
Also das ist quasi der Podcast für die Fischerchöre der Klimaforschung.
Nein, aber diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen im Auftrag des IPCC, des Weltklimarats, wie es auf Deutsch so schön heißt, alle paar Jahre die Sachstandsberichte, ja, was im Wesentlichen sehr trocken klingt, aber eigentlich nichts anderes ist als eine sehr, sehr, sehr ausführliche Zusammenfassung all dessen, was wir über das Klima und seinen Zustand wissen, ja, und vor allem auch um die Klimakrise und wie wir darauf reagieren können und welche Auswirkungen das alles haben wird.
Und das ist ja ganz schön viel, weil das sind ja viele 100 Seiten.
Nein, der erste Teil des Berichts, es gibt drei Teile des Berichts, drei Hauptteile und noch zwei, drei kleinere Teile.
Aber also des aktuellen Berichts, der jetzt herausgekommen ist.
Genau, der sechste Sachstandsbericht besteht aus drei Hauptteilen und mehreren kleineren Teilen. Und die drei Hauptteile, der erste Teil, also der erste dieser drei Teile ist erschienen und der hat 3.949 Seiten.
wer sich gedacht hat, Game of Thrones, das ließe sicher nie, das ist viel zu lang, der soll mit diesem Sachstandsbericht erst gar nicht anfangen.
Genau, also das ist wirklich etwas, was man nicht so mal nebenbei liest, weil wir haben wirklich, es ist, das Klima ist komplex und der Zustand des Klimas ist auch komplex und da wird nicht umsonst so viel geforscht und wenn man das dann alles darstellen will, hat das eben auch diese Länge, aber das war eben der Grund, warum wir und wir sind in dem Fall nicht nur ich, sondern auch Claudia Frick, eine Meteorologin und Wissenschaftskommunikatorin, Professorin für Wissenschaftskommunikation aus Köln, warum wir uns gedacht haben, es muss doch möglich sein, dieses enorme Wissen trotzdem irgendwie zugänglich zu machen. Das heißt, wir haben gesagt, wir lesen jetzt wirklich diesen Report, ja, auch alles, was da drin steht, also vielleicht nicht jedes Wort, wir überfliegen zumindest alles und lesen die relevanten Teile und fassen das dann allgemein verständlich in einem Podcast zusammen, was wir jetzt eben mit Start der ersten Veröffentlichung dieses Berichts gemacht haben. Von da an wird es jetzt jede Woche, jeden Montag eine neue Folge geben, wo wir uns dann so Kapitel für Kapitel durcharbeiten, bis wir den ganzen Bericht durchhaben.
Mit Erscheinen der heutigen Science Busters Podcast Folge ist Folge 4 von Das Klima Online.
Genau, und da sind wir jetzt dann gerade am Ende von Kapitel 1 angelangt und wir werden diesen ersten Teil des 6. Sachstandsberichts vermutlich nächstes Jahr im Februar durchhaben, was ganz praktisch ist, weil nämlich der zweite Teil dann erscheint. Ja, also da geht es dann nahtlos weiter. Also das ist...
Und gibt es am Ende von den Kapiteln ordentliche Cliffhanger?
Ja, na, es Cliffhanger ist jetzt nicht so die Domäne der Wissenschaftsfachartikel. Also es wird natürlich schon, es gibt Cliffhanger inhaltlich, weil logischerweise wir nicht genau wissen, was passiert. Wir wissen, was passieren könnte, aber nicht, was wir als Menschheit machen, damit es dann passiert oder nicht passiert. Also insofern hat die ganze Welt einen Cliffhanger, was den Klimawandel angeht, der viel spannender ist, als er eigentlich sein müsste. Aber ja, wie gesagt, es ist, wer wissen will, was im Klima abgeht, soll das Klima hören.
Ein Reader's Digest hat man im späten 20. Jahrhundert dazu gesagt, das sagt heute, glaube ich, niemandem mehr was.
Ich kenn's noch.
Kurz Zusammenfassung verschiedener Bücher und Publikationen, die regelmäßig rausgekommen
sind. Aber halt immer noch. Das ist,
gibt's das noch?
Nicht Reader's, wird's wahrscheinlich auch noch geben, aber es gibt tatsächlich, ich fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, aber ich will eh keine Werbung dafür machen. Also wer regelmäßig Podcasts hört, weiß, was ich meine. Es gibt irgendwie so Betreiber, die tatsächlich Bücher zusammenfassen, vor allem Sachbüchern, so auf ein 15-minütige Hörsequenzen, Hörstücke, wo halt quasi so das Wichtigste zusammengefasst wird, dass man sich so in 10 Minuten mal weghören kann.
Damit man schlau und gelehrt und belesen klingen kann auf Cocktailpartys, ohne sie wirklich anstrengen zu müssen.
Ich bin kein Fan davon, weil wie gesagt, ich schreibe nicht umsonst irgendwie eine Geschichte des Universums in 100 Sternen oder der Welt in 100 Mikroorganismen, dass irgendwer zusammen herkommt und das auf irgendwie 3 zusammenkürzt. Ja? Also da bin ich kein Fan von. Drum, die moderne Form von Reader's Digests existiert noch.
Jede Woche neu, jeden Montag und die Musik ist ganz bemerkenswert. Fühlt sie wie ins Kino versetzt, wie Pirates of the Caribbean. Das heißt, in Wirklichkeit hätte nicht das Klima heißen, sondern Climate of the Caribbean. Gut, jetzt haben wir sehr viel Werbung gemacht für die Publikationen aus dem Hause Freistetter, aber du möchtest noch für einen anderen Werbung machen.
Ja, weil ich kann ja nicht alles erzählen, was es gibt, weil ich erstens die Zeit nicht habe und zweitens vor allem das Wissen nicht habe. Das heißt, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich immer wieder neue, coole Projekte entdecke, die Wissenschaft erzählen. Und gerade bei der Chemie, da habe ich große Defizite, weil das in unserem Schulunterricht sehr mangelhaft behandelt worden ist. Also ich habe in der Schule eigentlich so gut wie nichts über Chemie gelernt. Das, was ich jetzt weiß, so dann immer so nebenbei so ein bisschen selbst beigebracht. Und gerade bei den Mikroorganismen bin ich jetzt irgendwie drauf gekommen, wie wichtig halt wirklich die Chemie ist, weil die da die so wirklich fundamental ist für die ganzen Vorgänge. Und natürlich gibt es auch da Podcasts und einen, den ich empfehlen möchte, der heißt Stimmt die Chemie? Wird von zwei Chemikerinnen, Antonia und Sophia, gemacht. Das scheint auch, ich glaube, wöchentlich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, es sind so kurze, nette Folgen, wo so Alltagsthemen erklärt werden. Es ging auch mal zum Beispiel um Leben auf dem Mars in einer vergangenen Folge. Der letzten Folge, die ich gehört habe, ging es um K.O.-Tropfen. Ja, ist auch ein Thema, das vielleicht nicht so unbedingt lustig ist, aber relevant ist, mit dem man sich auch auskennen soll. Also das überall dort, also die Chemie spielt ja genauso eine Rolle in unserem Alltag, wie es die Mikroorganismen tun. Und diese ganzen Alltagsthemen werden in diesem Podcast sehr schön erklärt. Also ich kann allen empfehlen, die auch nur annähernd ein Interesse für Naturwissenschaft haben, ab und zu mal in diesen Podcast reinzuhören.
Das hast du schon öfter erwähnt, dass Chemie ist quasi der guilty pleasure.
Ja, das Problem ist, dass unser Schulunterricht, ich hatte in der Unterstufe, also dritte, vierte Klasse, beziehungsweise jeweils plus 4 für deutsche Hörerschaft. Also das ist dann die siebte und achte Klasse im deutschen Schulsystem. Da hatten wir Chemie und dann erst später wieder in den letzten beiden Klassen vor der Matura. Und in diesen letzten beiden Jahren hatten wir eigentlich keine Chemielehrer an der Schule. Der eine war irgendwie in Pension, der nächste war dann irgendwie dauernd krank. Das heißt, es musste dann irgendwie ein Lehrer die komplette Chemie der ganzen Schule machen, was dazu führte, dass wir irgendwie Chemie um 5 am Nachmittag, am Freitag gehabt haben oder irgendwie sowas, wo niemand mehr Lust gehabt hat, weder wir noch der Lehrer, und wir wesentlich halt nichts gemacht haben. Also ich habe tatsächlich wenig nach dem Schulunterricht, wenig Ahnung von Chemie gehabt, habe dann im Astronomiestudium Physikgrundlagen, natürlich auch die Chemiegrundlagen gelernt, aber so ein umfassendes Grundlagenwissen in der Chemie habe ich nie gehabt. Und auch die Chemie-Öffentlichkeitsarbeit, sagen wir mal so, ist auch ein bisschen verbesserungswürdig. Also zum Beispiel sowas wie, wenn man ins Buchgeschäft geht, findet man 100.000 Bücher, übertrieben, aber man findet sehr viele Bücher über Kosmologie. Also wenn ich ein Buch haben will, das mir den Urknall erklärt, habe ich große Auswahl. Wenn ich Bücher haben will über Chemiegrundlagen, also ich finde einiges, wo so die schönsten Elemente oder sowas erklärt werden oder die besten Experimente, aber wirklich so eine kurze Geschichte der Zeit für Chemie, das ist noch zu schreiben. Kann ich aber nicht, weil ich kein Chemiker bin. Aber vielleicht findet sich jemand, der es kann.
Oder vielleicht du schreibst es, eine kurze Geschichte der Welt in 100 Elementen. Und ja. Dann der Chemiker, die Chemikerin machen dann die Feinabstimmung.
Ja, von mir aus kann man machen.
Das war der Tipp, stimmt die Chemie, von Antonia und Sophia, die beiden Chemikerinnen. Wir verlinken das selbstverständlich in den Shownotes, dann kann man leicht hinfinden zu diesem Podcast. Es gibt aber nicht nur online und digital Angebote für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation aus dem Hause Freistädter und anderen Häusern, sondern auch für Science Busters. Treten wieder auf. Wir spielen wieder live. Im Sommer haben wir das schon vereinzelt getan. Das hat gut funktioniert und Open Air die meiste Zeit. Jetzt geht es dann langsam wieder ins Innere der Häuser hinein. Wir spielen morgen Dienstag noch einmal bei Usus am Wasser in Wien. Je nachdem, wenn das Wetter gut ist, draußen auf der schönen Freiluftbühne oder sonst drinnen im auch sehr schmucken Innenraum mit Bühne an der neuen Donau U6 ist es zum letzten Mal morgen am 31.8. in dem Sommer. Dann geht's wieder hinein. Die Klimawandelshow, die wir schon erwähnt haben, am 4.9. im Stadtsaal in Wien, am 9.9. in Mel, am 19.9. im Deutschen Museum, im Hof des Deutschen Museums, aber da noch einmal draußen. So es nicht stürmt und schneit in München und dazwischen, schon mehrfach erwähnt, aber jetzt freuen wir uns schon, weil es nicht mehr lang hin ist, 80 Jahre Heinz Oberhummer im wunderschönen Theater im Park am Freitag, den 10.9. mit Josef Hader, Franz Fiebeck, alle Science-Busters werden dort sein. Alle Termine gibt's auf sciencebusters.at. Ein Programm von mir aus dem Jahr 2006 wird 15 Jahre alt, Luzi Brack, und ist im Gegensatz zum Spottartikel von Liebig und seinem Kollegen sehr gut gealtert. Ist wirklich ein Theaterstück, das wasserdicht geblieben ist, und das spiele ich ab 30.09. 14 Tage lang im österreichischen und süddeutschen Raum in Passau, ab 30. dann in Linz, in München, Nürnberg, Graz, Wien. Alle Termine in dem Fall nicht auf sciencebusters.at, sondern auf puntigam.at. Und ein kleiner Ausblick noch: am 24.11. wird in Wien der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Ein Doppeltermin diesmal, weil im Vorjahr ist es ausgefallen. Da kommt Mighty Nguyen Kim und es kommen die Leute vom NDR Info Podcast Corona Update und werden gemeinsam mit uns im Stadtsaal am 24.11. eine Show spielen. Wer Fragen hat, so wie der Jakob, der sie uns geschickt hat, kann sie als Video schicken oder als Audio-File, am besten über podcast@sciencebusters.at als E-Mail oder via Instagram oder über Facebook. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen, wo immer ihr den Podcast hören könnt. Das nächste Mal kommt wie immer in 2 Wochen, dann erstmals mit Ursula Hollenstein, Infektiologin, Fachärztin für Reisemedizin. Danke, Florian, für die Auskünfte. Das waren 7 bis 8 Mikroorganismen, die wir kurz durchbesprochen haben. Das heißt, über 90 bleiben dann noch, die man erforschen kann in dem wunderbaren Buch. Schönen restlichen Sommer noch. Alles Gute beim Impfen, so es noch bevorsteht. Ansonsten alles Gute beim Gesundbleiben oder beim Gesundwerden.
Tschüss.
Yeah.